Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Das Leben eines Torjägers kann hart sein. Wenn mal die Treffer ausbleiben, läuft gleich der Minutenzähler. Das passiert mitunter sogar den Hochkarätern wie Harry Kane. Und umso größer ist dann die Erleichterung, wenn es endlich wieder klingelt. So wie gestern. Nach seinem Treffer zum 1:0 wirkte Kane wie befreit und führte die Bayern dann mit einem Hattrick zum klaren 4:0-Erfolg im Südschlager gegen den VfB Stuttgart. Das sind unsere Themen. Kane is back, Wirbel um Dresen und Aufregung in Leverkusen. Dort verweigerte Schiedsrichter Dr. Felix Brüch Eintracht Frankfurt kurz vor Schluss einen vermeintlich klaren Elfmeter und sorgte damit für neuen Stoff in der Diskussion über VAR bzw. Challenge, in die wir heute auch wieder einsteigen werden. Mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, unser Sky-Experte Lothar Matthäus, der deutsche Rekordnationalspieler, traut Thomas Müller noch ein weiteres Jahr bei den Bayern, und zwar wohlgemerkt als Aktiver, zu. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Und herzlich willkommen an Niko Kovac, unter anderem als Spieler und Trainer, Meister bei den Bayern, Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt, zuletzt beim VfL Wolfsburg. Und er freut sich für Vincent Kompany, dass dieser bei den Bayern im Moment in Ruhe arbeiten kann. Herzlich willkommen, Nico. Herzlich willkommen an Michael Leopold, den langjährigen Kollegen von Sky, der gestern hier auch im Studio mit Didi Hamann sich über die Szene in Leverkusen ausgiebig unterhalten hat. Und er glaubt, beim VAR müssen die Dinge überarbeitet werden. Es braucht ein Refresh. Und ein herzliches Willkommen an Markus Babbel, Europameister von 1996, Meister und UEFA-Cup-Sieger, unter anderem mit dem Bayern, als Aktiver auch Meister mit dem VfB Stuttgart, dort auch als Trainer. Das heißt, er passt natürlich zum Südschlager, aber als Einstieg, Markus, Sie sind gelegentlich fachfremd unterwegs im Moment als DJ. Wo legen Sie denn auf?
Ja, wenn jemand Rock oder Metal hören will, dann kann er mich buchen. Nein, das ist einfach nur ein großer Spaß, den ich da habe. Und ja, wenn mich jemand anfragt und ich habe Bock drauf, dann mache ich das.
Und wie oft ist das dann und wo?
Ach, 2-3 Mal im Jahr kommt das vor.
Und wo zuletzt?
Zuletzt habe ich auf der Weinheimer Kerwe aufgelegt.
Aha. Und wie ist das dann? Kreischende Teens?
Ja, nee, also Teenies, die sind da nicht am Start. Da ist dann eher so ab 30 aufwärts, ja, die halt aus dem 80er Rock kommen. Und die haben dann große Freude dran, ja.
Ich glaube, wäre auch Leos Geschmack.
Ja. Nee, ich bin eher Punkrock.
Ach so, Punkrock, okay, alles klar. Inhaltlich, Thema VAR, du sagst, es müssen Dinge verändert werden. Es braucht im Grunde eine Art Neustart, Refresh, wie auch immer. Was genau in kurzer Form schwebt dir vor?
Also ich bin dafür, die Challenge tatsächlich mal zu wagen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Challenge meint also, dass dann die Trainer oder die Vereine intervenieren könnten und sagen könnten, überprüft das bitte.
Ich führe das später gerne auch aus, Patrick. Ich glaube, es muss deshalb auch was passieren, weil ich habe den Eindruck, dass das Vertrauen einfach von allen Seiten verloren gegangen ist. Und dann immer nur an kleinen Dingen zu feilen, macht es nicht besser und wird dieses Vertrauen nicht wiederherstellen. Und deshalb glaube ich, dass schon was passieren muss.
Und die Herren hier rechts, die haben eine gemeinsame Geschichte bei Red Bull Salzburg. Wie genau sieht die aus?
Ja, der Luther war damals mein Chef. Ich bin nach der WM in Deutschland 2006, nachdem er in Bad Brückenau war, das glaube ich. Ne? Da hat er uns besucht, das war unser Trainingscamp der Nationalmannschaft. Bin ich dann mit ihm zu Salzburg, zu Red Bull gezogen und wir hatten 2 schöne Jahre. Und seitdem, ja gut, wir kannten uns auch vorher, aber seitdem sind wir wirklich sehr gut.
Wie lief das?
Ja, Nico war ablösefrei, hat bei Hamburg gespielt, war Kapitän der kroatischen Nationalmannschaft. Salzburg hatte Großes vor, was bei Red Bull ja immer an erster Stelle steht, nämlich Erfolg. Hatten eine gute Mannschaft, aber nicht Spieler, die eine Mannschaft führen konnten. Und Nico war damals, glaube ich, 34, plus minus. Und ja, ablösefreie Spieler waren auch in Salzburg willkommen, auch bei mir. Und ich habe gedacht, so ein Führungsspieler wie der Niko Kovac, sowas brauchst du, um eben diese Spieler so zu führen, dass wir erfolgreich spielen. Niko hat, glaube ich, eine große Zeit in Salzburg gehabt als Spieler, aber dann eben auch noch als Trainer. Und von dieser Seite war es, glaube ich, so einer vom Namen her, einer meiner größten Deals, die ich als Trainer durchgezogen habe. Wir haben auch alles andere geregelt, alles wirtschaftliche und so weiter. Und da ist Nico, sagen wir, trotz Red Bull uns so entgegengekommen, weil ich glaube, er wollte auch zu uns. Es war ein schönes Ende für ihn, dann auch als aktiver Spieler nochmal auf gutem Niveau und mit einer interessanten Aufgabe seine Karriere, seine sportliche Karriere zu beenden.
Was ganz wichtig ist, seit 2006 lebe ich in Salzburg, also von daher bin ich dem Lothar nicht nur dafür dankbar, dass ich weiterspielen durfte, sondern dass ich jetzt auch ein schönes Fleckchen Erde gefunden habe.
Aber zuletzt haben Sie ein bisschen Urlaub gemacht woanders, ein bisschen am Strand, glaube ich, ne? Also genießen Sie die Zeit im Moment, ohne den Druck als Trainer?
Ja, also es ist ja schon so, als ehemaliger Fußballer beziehungsweise auch als Trainer hat man immer Druck und hat man auch immer viele Aufgaben, aber nach 33 Jahren habe ich das erste Mal Zeit, den Urlaub komplett mal 4-5 Monate am Strand zu verbringen, und ich genieße es und ich freue mich darüber, weil ich glaube, in der Zukunft wird sich das auch wieder heben.
Wobei
und
du immer gleich relaxed aussiehst, ne? Es gibt ja auch welche, die, wenn sie im Stress sind, dann sehen sie doch ein bisschen anders aus, als wenn sie ein bisschen Urlaub hatten, aber bei dir ist ja...
Machst du viel Sport?
Ich würde gern mehr machen, aber ich mache definitiv zu wenig. Also ein bisschen Schwimmen, nichts Besonderes.
Oh. Sieht man ihn nicht an. Ich hätte jetzt gedacht, er macht den ganzen Tag Sport.
Gartenarbeit.
Daher die Blumen, ne?
Gartenarbeit kann auch frisch halten. So, also, gestern für die Bayern sportlich sehr, sehr erfreulich der Erfolg. Weniger erfreulich die Verletzung von Jungstar Pavlovic, der auf die Schulter gefallen ist und bei dem man gestern Abend schon den Eindruck hatte, dass die Diagnose nicht gut war. Und da wird Mara Mones, die heute für uns das Netz begleitet und betreut, uns jetzt die News verkünden. Mara, wie geht's ihm? Wie geht's Pavlovic?
Ja, erstmal schönen guten Abend auch von mir und erstmal der Hinweis, liebe Zuschauer, Sie sind herzlich eingeladen mitzudiskutieren und die Meinung interessiert uns auf den sozialen Kanälen unter dem Hashtag Sky90, können Sie gerne Ihre Meinung teilen und damit auch Teil der Sendung werden, also wir wollen Sie da auf jeden Fall mit einbinden und dann gehen unsere Genesungswünsche raus an Alexander Pavlovic. Wir können uns die Szene nochmal anschauen, gestern ziemlich bitter in der 5. Minute schon nach diesem Kopfball unglücklich auf die rechte Schulter gefallen. Er musste in der 8. Minute dann schon ausgewechselt werden. Und dann folgte auch eben die Diagnose Schlüsselbeinbruch. Heute Vormittag wurde er erfolgreich operiert. Und er hat sich auch schon via Instagram zu Wort gemeldet. Hat dort geschrieben, vielen Dank für eure netten Nachrichten. Die OP ist gut verlaufen. Jetzt gebe ich alles, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen. Ich komme stärker zurück. Also das Update aus dem Krankenhaus. Und jetzt die Frage, welcher Bayern-Spieler hat sich da als erstes zu Wort gemeldet via Instagram mit Genesungswünschen? Und das war tatsächlich jemand, der von seiner Verletzung profitieren könnte. Und zwar João Palhinha. Er hat geschrieben, this victory belongs to all of us and is dedicated to our Alex Pavlovic. Recover quickly and well, my friend. Und das wurde auch von den Usern geschätzt. Sie haben geschrieben, danke, du bist der Erste, der Alex erwähnt hat. Große Klasse. Danke, Joao. Also gute Besserung an Alexander Pavlovic.
Also der Sieg wird ihm gewidmet. Lothar, wie bitter ist sein Ausfall? Gute Besserung natürlich an ihn. Für ihn selber, aber auch für die Bayern.
Ja, er hat sich eigentlich festgespielt und ist ja nicht das erste Mal, dass er jetzt pausieren muss. Vorher war er nicht verletzt, hat eine Manteloperation gehabt und so weiter. Ich glaube, er hatte immer irgendwie Mantelentzündung regelmäßig und es war da irgendwas. Und deswegen hat er ja auch schon die Europameisterschaft versäumt. Und das in so einer kurzen Zeit, es tut schon weh, aber die Worte zeigen, dass er wieder gewillt ist, zurückzukommen. Es bleibt ihm noch gar nichts anderes übrig. Er hat eine gute Mentalität, das hat er gezeigt. Er hat hohe Qualität, natürlich auch ein Qualitätsverlust für den FC Bayern, obwohl er so andere Spieler auf der Bank hat, die ihn in einer anderen Form vielleicht gleichwertig ersetzen können. Aber natürlich schade für ihn und für Bayern München, gerade in den nächsten Wochen, wo es ja auch für Bayern vor allem international um einiges geht. Stehen ja jetzt schon ein bisschen unter Druck, wenn es am Mittwoch nach Barcelona geht. Verlieren ist nicht erlaubt, würde ich sagen. Und von dieser Seite her auch von mir gute Besserung an ihn. Und er wird gestärkt zurückkommen und hoffe, dass er dann mal ein bisschen länger verletzungsfrei bleibt. Und dann, dass seine Qualität, dass er die einfach mal länger zeigen kann.
Ja, es ist leider so passiert, dass er auf die Schulter gefallen ist. Aber ich habe es gerade eben gesagt, also das war ein kleines Unterlaufen. Ne? Das erinnert mich an die Situation in Frankfurt bzw. in Leverkusen. Da hat man einfach keine Koordination mehr.
Über die wir nachher noch sprechen werden. Genau, also hier vielleicht noch ein bisschen eklatanter.
Natürlich, wenn ein Spieler jetzt nicht hochsteigt, dann, okay, er stellt den Körper rein, das war jetzt auch keine Absicht, aber letzten Endes, wenn der Stuttgarter Spieler mit hochsteigt, dann passiert gar nichts, dann gibt es Schulter an Schulter und dann landen beide ganz normal auf den Beinen. So wird er leicht unterlaufen, verliert das Gleichgewicht und fällt dann unglücklich auf die Schulter. Das ist ärgerlich für den Jungen, aber wie ihr beide schon gesagt habt, also der Junge kommt stärker wieder, er ist jung, er wird noch die nächsten 15 Jahre mit Sicherheit Fußballprofi sein und viele gute Spiele spielen, deswegen da bin ich mir sicher.
Muss jetzt Palinja zeigen, was in ihm steckt?
Ja, hat er vorher mit Sicherheit auch zeigen müssen und sich im Training anbieten. Klar, mir tut es unfassbar leid für ihn, ja. weil er einfach herausragender Fußballer ist und weil er in so jungen Jahren schon einen so reifen Fußball auch spielt. Und Lothar hat das Barcelona-Spiel angesprochen. Das sind ja die ersten großen Highlights, die du hast. Lothar hat ja auch gesagt, du verpasst die EM. Jetzt ist Champions League. Jetzt kommen die Spiele, wo du dabei sein möchtest. Für ihn, glaube ich, mental schon keine einfache Situation. Aber andererseits ist das halt Profisport und da musst du durch.
Frischer, guter Junge, der den Bayern fehlen wird. Palinja haben wir angesprochen. Was ist mit Goretzka?
Ja, das ist für einen Außenstehenden nicht nachvollziehbar. Ja. Ich finde den Leon großartig. Ja. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ein fantastischer Spieler ist. Und irgendwie hat man so das Gefühl, er hat so gar keine Chance. Ja. Egal wie er.
Aber die könnte ja jetzt kommen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass diese Position, dass ihn der Vincent Kompany sieht. Ja. Ich glaube, jetzt ist die Palinja-Zeit erstmal gekommen. Ja. Ist ja logisch, wenn ich so viel Geld ausgebe, will ich natürlich den Spieler jetzt irgendwann auch auf dem Platz sehen. Das ist jetzt eben die Möglichkeit für Palinja. Hast aber auch noch Konrad Leimer, wo ich dann glaube, wenn es hart auf hart kommt, dass er dann noch vor Leon Goretzka ist. Und das ist so, was mich so ein bisschen irritiert, ja, weil ich finde Leon einen großartigen Spieler. Aber
hattest du nicht den Eindruck auch schon bei den letzten Trainern, dass es nicht immer so war, dass man zwingend das Gefühl hatte, sie stehen total auf ihn?
Jein. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass Julian Nagelsmann da schon einen großen Wert auf ihn gelegt hat. Bei Thomas Tuchel war es ein bisschen anders. Und trotzdem, als dann Joshua Kimmich auf die rechte Seite ging, finde ich, hat das sehr, sehr gut gespielt auf der Doppelsechs mit Pavlovic zusammen, weil er da auch so einen richtigen Sechser mit dabei hatte. Und wie gesagt, ich bin da als Außenstehender etwas irritiert, dass er so gar keine Chance hat, in die Mannschaft zu kommen.
Ich glaube persönlich, wenn man sich jetzt die Profile anschaut, Joshua Kimmich bzw. Pavlovic und jetzt auch Paulinho, das sind schon eher Holding-Midfielder. Ja? Und der Leon ist schon eher ein Achter, ist schon einer, der eher in die Box geht. Und vielleicht will Vincent zwei Spieler haben, die dann doch schon vor der Abwehr stehen, weil sie hohe Außenverteidiger haben, weil sie eben sehr offensiv stehen, weil sie im Grunde genommen eine Restverteidigung haben von zwei Innenverteidigern und mit zwei Sechsern. Wenn sie jetzt nur noch einen Sechser hätten und zwei Innenverteidiger, dann wird es schon zu riskant. Also ich glaube, dass dort einfach die Balance, die er haben möchte, mit den anderen Spielern mehr gegeben ist als mit Leon.
Ja, weil er von der Grundausrichtung her ist. Aber Leon ist ein Spieler, der auch sehr diszipliniert ist. Ich kann mich an einen Spieler erinnern, letztes Jahr Bayern München in Dortmund, wo er neben Leimer die Doppel-Sechs gespielt hat, hat er Weltklasse gespielt. Natürlich hat er seine Ausflüge nach vorne drin, aber die hatten Kimmich auch nach vorne drin. Und von dieser Seite natürlich sage ich auch, Leon ist eigentlich ein Spieler, der meiner Meinung nach zu schlecht wegkommt, sowohl in der Nationalmannschaft als auch beim FC Bayern. Aber das sind Trainerentscheidungen, da blicken wir nicht durch, da schauen wir nicht rein. Bei mir würde wahrscheinlich Goretzka spielen. Ich hätte vielleicht dann auch gar keinen Paulinho gebraucht für 50 Millionen, weil ich hätte auf Goretzka gesetzt. Und übrigens bei Hansi Flick hat er auch seine Leistungen gebracht auf der Doppel-Sechs neben Kimmich. Und ja, schade für den Jungen, aber man sieht ja schon wieder, er ist gestern mal 10 Minuten reingekommen, vor 5 Wochen war er noch ganz weg. Wer weiß, wo die Reise hingeht.
Ja, also man sieht auf alle Fälle, dass der Kader der Bayern die Tiefe hat, um den Ausfall von Pavlovic aufzufangen. Und gestern haben die Bayern zumindest in der zweiten Halbzeit gegen den VfB Stuttgart, Jürgen Müller, eine regelrechte Machtdemonstration abgeliefert. Und man sah fast ausschließlich in glückliche Gesichter.
Durchaus spannend, wer von so einem Befreiungsschlag alles profitiert. Bayern gewinnt wieder, Kane trifft wieder. Große Freude allerdings nicht nur in der Arena, sondern auch bei einem kleinen Jungen im Münchner Süden. Mein Sohn Louis bekommt den Ball. Der ist 3 Jahre alt und kickt die ganze Zeit ums Haus. Er wird sich morgen früh freuen, wenn er den entdeckt. Harry Kane, sein erster lupenreiner Hattrick für die Bayern. Die Kritiker haben schon die torlosen Minuten gezählt. Er eher nicht. Ich habe immer gesagt, dass es als Stürmer nun mal so ist. Heute waren drei Stück drin, die in einem anderen Spiel vielleicht nicht gepasst hätten. Andersrum sind auch manchmal gute Versuche einfach nicht im Tor. Ich glaube an mich und an meine Fähigkeiten. Noch ein anderer war sichtlich erleichtert. Kompanies System, von einigen schon kritisch hinterfragt. Die Stuttgarter konnten es gestern hinterher nur ausdrücklich loben.
Bayern war heute einfach in allen Belangen besser. Ihr Gegenpressing, das Spiel mit Ball war einfach besser. Dann ist es leider auch in der Höhe verdient.
Dann wird es natürlich auch eng, weil es sehr, sehr anstrengend war für unsere Jungs hinten drin und für unsere Sechser, weil die dieses Jahr sehr, sehr gut pressen, Zentrum schön dicht machen.
Nur einmal wackelte die Abwehr wirklich, als Wagnumann anfangs der zweiten Hälfte zum Schuss kam. Es wäre das 0:1 gewesen.
So, und dann musst du halt zuschlagen.
Das war dann auch etwas gefährlich und das war wie so eine Initialzündung für uns. Und dann haben wir gezeigt, die Räume wurden größer, wir konnten besser die Räume bespielen.
Fast im Gegenzug das 1:0 aus 27 Metern. In diesem Topspiel der Knackpunkt.
Er war nicht unhaltbar. Ist weit weg. Ganz klar, tut auf jeden Fall weh. Wird kein schöner Abend heute, persönlich für mich.
Nübel, auf dem Weg, Deutschlands neue Nummer 1 zu werden und Manuel Neuer auch in München zu beerben. Die spannende Frage ist, wann?
Erst momentan 2 Jahre nach Stuttgart verliehen und dann wird man schauen, wie wir entscheiden, was Manu entscheidet und wie es dann auch weitergeht. Aber dass Alex ein herausragender Torhüter ist, deutscher Nationaltorhüter, sagt dir schon alles.
Bayern München ist mein Verein, bei dem ich unter Vertrag stehe. Aktuell VfB Stuttgart, aber wir haben einen guten Austausch da. Deswegen passt alles soweit.
Zukunftsmusik. Aktuell wichtiger, die Bayern geben in der Liga wieder den Takt an. Und im Münchner Süden hatte heute ein 3-Jähriger viel Spaß mit einem neuen Ball.
Der Sohn von Harry Kane, aber das werden wir gleich noch detaillierter erfahren. Markus, wie wichtig ist auch für einen abgebrühten Goalgetter wie Kane, dass er dann nach 3 Torlosen, rechnet man das Spiel mit der englischen Nationalmannschaft dazu, 4 Torlosen Spielen wieder trifft?
Allein diese Diskussion ist eigentlich der Wahnsinn. Ja. Ich glaube, es gibt keinen Stürmer, der in jedem Spiel ein Tor erzielt hat.
Also das Torjäger-Schicksal.
Du hast eben mal diese Phase, wo es nicht so läuft und sofort werden die Minuten zählt. Dann interessiert es aber auch keinen, ob er 2, 3 aufgelegt hat, sondern es wird nur daran gemessen, wie viele Tore macht er. Und natürlich war es für ihn extrem wichtig. Ja. Du wirst daran gemessen. Du hast jetzt erstmal wieder Ruhe und vor allem, er ist ja auch kritisiert worden, dass er in großen Spielen nicht da ist und keine Tore macht. Ich finde schon, dass das gestern ein großes Spiel war. Du spielst gegen den Vizemeister, der letztes Jahr vor dir stand, und du machst 3 Buden. Also würde ich mal sagen, das allen Respekt.
Ich bin total bei dir. Also ich habe die Diskussion, um ehrlich zu sein, auch nicht so ganz verstanden, weil es ist jetzt kein Spieler, wo ich mir Sorgen mache, dass der nicht mehr kommt. Und wenn ich seinen Abschluss sehe, rechts, One-Touch, links, One-Touch, das ist einfach absolute Weltklasse. Das Thema mit den großen Spielen, wir haben extra nochmal nachgeguckt, damals als Tottenham bis ins Finale kam, da war er übrigens im Halbfinale dann verletzt und im Rückspiel auch schon im Viertelfinale. Die Quote ist unfassbar, übrigens auch in der Champions League nach wie vor. Ich glaube, 30, 33 Tore in 46 Spielen. Premier League, Bundesliga, müssen wir nicht drüber sprechen. Klar.
Nationalmannschaft. Ja. Kommt auch noch dazu.
Also von daher. Ich halte es für eine schwierige Diskussion.
Aber wie sensibel sind solche Burschen? Sie haben ja auch genügend Hochkaräter wie Lewandowski beispielsweise erlebt. Weil man hatte schon den Eindruck, Lothar auch, gestern im Kommentar nach dem Tor war so eine kleine Befreiung zu sehen.
Ja, natürlich. Wir sind ja alles Menschen und Spieler machen sich ja auch Gedanken beziehungsweise bekommen das ja auch mit. Wir können sagen, wir lesen nichts, wir hören nichts, aber man kriegt was mit. Und als Stürmer kommst du her für 100 Millionen. Alle erwarten von dir pro Saison genauso viele Tore, wie Levi damals geschossen hat, die 40. Von daher ist es schon ein Druck, aber den Druck macht er sich ja auch selber. Ist ja nicht so, dass er den Druck von außen braucht. Das ist ein Weltklasse-Stürmer und da gibt es für mich keine Diskussion. Derjenige weiß, warum er hier ist. Und er will ja selbst so viele Tore wie möglich schießen. Deswegen ist es für ihn gestern genau richtig gut gelaufen. Und vor allen Dingen nicht, dass er 3 Tore gemacht hat, sondern die Art und Weise, wie er sie gemacht hat, das war sensationell und das ist schon Weltklasse.
Und 3-mal auf unterschiedliche Art und Weise. Einmal mit dem Weitschuss, das war wahrscheinlich so einer, wo er alle Wut und den ganzen, was ihn da belastet hat, rausgelassen hat.
Hättest du beide Frust gesagt.
Ja. Ich glaube nicht. Er hat ja 4 Monate jetzt im Endeffekt durch Verletzungen keine gute Europameisterschaft gespielt, obwohl er 2-mal getroffen hat. Mit England nicht gut performt, obwohl sie sehr weit gekommen sind. Die letzten Monate sind nicht optimal gelaufen, aber dann in der Bundesliga hat er wieder getroffen. Dann ist er ein bisschen kritisiert worden. Ja, meiner Meinung nach auch überflüssig. Auch er hat mal ein Recht, 2-3 Spiele nicht zu treffen. Hat er die eine oder andere Vorlage auch gegeben. Auch übrigens in Frankfurt, glaube ich, war der eine dabei. Und gestern dieser Weitschuss, 2. Tor. Dieser Wille nachzusetzen, dran zu bleiben und dann noch eiskalt den Ball reinzumachen. Das war für mich eigentlich das noch wichtige Tor für ihn. Ja. Der eine Schuss, ja, ich weiß ja selber, ich habe auch viele Tore geschossen aus der Ferne, du brauchst auch ein bisschen Glück dabei. Aber das, diesen Willen, wo er beim 2. Tor gezeigt hat, das hat mir gezeigt, wo er steht, was er will, wie er ist, sein Charakter. Das hat mir gut gefallen. Und beim 3. war er da gestanden, wo er stehen muss.
Brauchen die Bayern, wenn sie ihre ganz großen Ziele erreichen wollen, zum Beispiel die Champions League zu gewinnen im heimischen Stadion, einen Kane in Topform, geht das nur mit ihm?
Ja, er trägt natürlich auch seine Tore, auch gestern einen großen Teil dazu bei, zum Erfolg. Aber die anderen unterstützen ihn auch. Aber er arbeitet auch viel zurück. Gestern hat er sich sehr viel wieder zwischen Alphonso Davies und Paulinho aufgehalten, arbeitet zurück, kommt dann ab und zu auch aus der Tiefe. Und ich glaube schon, dass ein Torjäger ganz wichtig ist für einen Verein, für einen Club, für eine Mannschaft, die ganz große Ziele hat.
Und er hat gestern, wir haben das ja eben schon gehört, den Ball mitgenommen, also lupenreiner Hattrick. Und was ist, Mara, dann mit dem Ball geschehen?
Ja, zu der besonderen Botschaft auf dem Ball kommen wir gleich noch. Wir haben noch ein paar Instagram-Posts gesammelt. Und zwar gab es das Lob eben auch von seinen Teamkollegen Thomas Müller, der da auf seiner Instagram-Story gepostet hat. This food 3 goals again. Congratulations, Harry Kane. Und auch Leroy Sané hat sich da angeschlossen. Another 3. So, und jetzt erinnern wir uns zurück. Champions League gegen Zagreb. Ja, da hat er 4-mal getroffen. Er nimmt sich ja gerne den Ball mit, ne, wenn er 3-mal trifft oder dann sogar häufiger einnetzt. So, und wir erinnern uns an eine besondere Botschaft. Bro, not again, stand damals auf diesem Ball. Harry Kane hat es dann auch aufgelöst. Es war Michael Olise, der das damals so draufgeschrieben hat. Und wir haben damals schon vermutet, wahrscheinlich wird es noch mehrere Bälle geben, die Michael Olise dann signieren darf. Und so war es dann auch. Jetzt haben wir dieses Video, diesen Ausschnitt von Harry Kane auf seiner Seite gefunden. Und da sehen wir unten im Bild, it's not every game. Ja, und von wem dürfte das stammen? Natürlich von Michael Olise. Die Zuschauer und User haben natürlich auch mitgeraten. Und das heißt hier, Michael Olise has delivered again, looking at the comment on the match ball. Also Harry Kane scheint der Alte zu sein. Und ja, Michael Olise feiert es auf seine eigene Art und Weise.
Und der Sohn hat den Ball. Wie schön. So, und jetzt sprechen wir über Nübel, der gestern eingeräumt hat bei euch am Tisch, dass der Ball an einem idealen Tag durchaus haltbar gewesen wäre. Vielleicht haben wir die Szene auch noch mal da. Das erste Tor von Harry Kane, sehr, sehr schön für ihn. Weniger schön für Alex Nübel, der das sehr ehrlich dann eingeräumt hat. Und Michael, die Diskussion, oder es geht ja darum, ob Nübel Neuer, wann auch immer das sein wird, nächstes Jahr, in 2 Jahren, beerben kann. Hat er das oder hätte er das im Kreuz?
Ich gucke gerade noch, ob es ein Hintertor gibt. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, ob er ihn vielleicht dann tatsächlich auch ein bisschen spät sieht. Kommt nicht die Hintertor. Inzwischen ist er auch 28.
Das vergisst man manchmal. Ja. Ne?
Ja. Ist so. Ja. Ich finde, dass er ein sehr guter Torhüter ist. Aber eins ist auch klar, egal wer Manuel Neuer nachfolgt, ich meine, das ist ein Brett. Ja? Und da muss es stabil sein. Also der Tag wird kommen. Wann, ist die nächste Frage.
Und wer?
Lothar, du zuckst schon.
Ja, vielleicht ist es sogar ein Vorteil, dass er nicht direkt nach Manuel Neuer kommt, weil jetzt sind ja einige Kandidaten da. Aber er ist der jüngste dieser ganzen Kandidaten. Er hat noch mal 5 Jahre weniger auf dem Buckel, wie ein Baumann, wie ein Trapp, Leno oder wie die alle gespielt werden zurzeit.
Ja, aber jetzt bei den Bayern. Ich rede jetzt von den Bayern. Also wenn Neuer kommende Saison aufhören soll, es gibt eine vertragliche Konstruktion, dann könnte Nübel kommen. Ein Jahr später wäre das wohl auch möglich, nach dem, was man hört. Also es sieht im Moment so aus.
Da hat Leo vollkommen recht. Ja, also das ist natürlich, aber den muss er sich stellen. Er hat jetzt internationale Erfahrung gesammelt bei AS Monaco. Jetzt spielt er Champions League. Sein erstes Länderspiel hat er gemacht. Also wenn nicht jetzt, wann dann?
Also ich glaube, dass er beim VfB im Moment super aufgehoben ist. Ja, weil da kannst du auch mal, darfst du mal den einen oder anderen Fehler auch machen, weil sie haben eine extrem hohe Wertschätzung ihm gegenüber. Ist der erste Torwart seit langem, den die Fans auch wieder richtig lieben. Ja, die haben eine hohe Zuneigung zu ihm, weil sie eben sehen, das ist ein Talent, der wirklich ein guter Torwart mit großem Talent. Und diese Konstellation finde ich genial. Und ich glaube nicht, dass Manuel Neuer nächstes Jahr aufhören wird. Das glaube ich einfach nicht. Dafür ist er viel zu gut. Das wäre auch schade, ja, weil er bringt dem FC Bayern nach wie vor extrem viel. Und diese Konstellation finde ich sensationell, dass Nübel beim VfB Stuttgart sich weiterentwickeln kann, regelmäßig seine Spielzeit bekommt, hohe Wertschätzung im Verein, aber eben auch das Ganze drumherum hat eine sehr, sehr hohe Meinung haben sie über ihn. Und wenn es dann ist, ja, wie dann Lothar richtig sagt, dann muss er sich stellen, dann muss er sich der Aufgabe widmen. Und natürlich wissen wir alle, dass das nicht einfach wird.
Aber ist es nicht gefährlich, der ewige Kronprinz sozusagen zu sein? Also er ist schon 28. Jetzt mal angenommen, Neuer würde nach der laufenden Saison noch ein Jahr dranhängen. Dann wäre Nübel irgendwann schon 30. Muss man nicht irgendwann dieses Niveau
Bayern München... Ja, aber Neuer ist dann 40. Also es zeigt ja, man kann ja auch als Torwart bis 40 spielen. Also von daher hat er einfach viel mehr Erfahrung gesammelt, kann sich weiterentwickeln, hast Spiele auf allerhöchstem Niveau. Der VfB entwickelt sich toll in eine richtige Richtung, auch wenn sie gestern jetzt mal einen Dämpfer bekommen haben. Aber das ist doch alles perfekt für ihn ausgerichtet. Und warum soll der nicht in zwei Jahren einen Manuel Neuer beerben können?
Jetzt fragen wir bei dem Mann nach, der ihn trainiert hat, bei der AS Monaco, nämlich Niko Kovac.
Ja, also ich muss sagen, dass Alex schon ein richtig guter Torhüter ist. Also als er damals nach Monaco kam, hat er ein bisschen gebraucht. Also hatte ungefähr so 3-4 Monate gebraucht, da war es nicht so klar. Aber dann hat er sich gefangen und das Auslandsjahr ist sehr wichtig für ihn gewesen. Er ist einmal aus der Bundesliga weg gewesen. Also wir können uns, glaube ich, alle daran erinnern, dass es keine einfache Zeit war für ihn in Deutschland. Und allein mal aus dem Fokus rauszukommen, war für ihn wichtig, um einfach mal sich auf den Fußball zu konzentrieren. Das hat er gemacht und jetzt hat er wirklich im letzten Jahr beim VfB eine grandiose Saison gespielt. Nicht nur die komplette Mannschaft, sondern auch er war ein ganz wichtiger Bestandteil des Erfolgs. Sicherlich gehören dort 11 und noch mehr Spieler dazu, aber allein als Torwart, das was Markus sagt, das ist seit langem wieder mal ein Torhüter, der mal Punkte auch festhält, beziehungsweise der Siege fabriziert durch seine Paraden. Ob er jetzt bei Bayern München der Nächste sein wird, das wird sich zeigen, weil ich glaube persönlich, dass Manuel schon nicht nur ein Jahr, sondern vielleicht auch noch mehr spielen wird. Denn so wie ich, ich habe Manuel ja auch erlebt als Trainer, sowas Verrücktes wie den, also der ist ja ein Arbeitstier. Das ist ja ein Mensch, der trainiert so hart, also es ist unglaublich.
Natürlich, also sowas Verrücktes haben Sie noch nicht erlebt, wollten Sie sagen?
Ja, also die Arbeitseinstellung, also Manuel kommt ja nicht zum Training und sagt, okay, ich ziehe mir die Handschuhe an und gehe jetzt raus und das war's. Sondern was der Manuel schon vor dem Training leistet, was der Manuel nach dem Training leistet, was der Manuel auch während seiner Verletzungszeit leistet, ist immens. Und ich habe viele Spieler gesehen, aber solch einen Spieler noch nicht. Und deswegen traue ich dem Braten nicht. Ich glaube, dass in einem Jahr, wenn Max und wer auch immer dort da ist, sagt, okay, du kannst weitermachen, wird der Manuel so lange spielen, bis er laufen kann.
Und wie ist Nübel? Hat er auch das, was man Torhüter nachsagt, eine gewisse Grundverrücktheit?
Ich glaube, dass jeder Torhüter eine gewisse Verrücktheit haben muss, weil wenn man sich dort ins Tor stellt und man kriegt die Dinger dann aus 2-3 Metern um die Ohren geschossen. Auf jeden Fall hat er die Qualität, das ist ganz klar. Mhm. Nur, was auch wichtig ist, und das ist, glaube ich, bei München, sie wollen schon auch einen Torhüter haben, der sich international bewiesen hat. Also wenn er jetzt in der Champions League gut performt, das zeigt den Offiziellen natürlich, okay, wir können auf ihn rechnen. Und das macht die Sache dann dahingehend leichter. Wenn er jetzt nicht die Bühne hätte, dann glaube ich, würde man vielleicht eher anders denken. Aber er hat die Qualität. Nur die Frage ist, wie lange Manuel macht.
Lothar, was glaubst du? Wie lange wird Neuer spielen?
Ja, lass mal ihn halt spielen. Ist doch gut, wenn er spielt und wenn er die Form hat. Ich glaube, er entscheidet es von seinem Kopf her, weil körperlich weiß nicht, wie seine Verletzung noch welche Nachwirkungen sie hat. bin ich dabei beim Training, aber ich glaube, dass Manuel, das zeigt er ja eigentlich auch regelmäßig jetzt bei Bayern München, dass er nach wie vor einer der besten Torhüter der Welt ist. Und Manuel, glaube ich, wird von selbst aus irgendwie bestimmen, irgendwann mal, wann Schluss ist. Aber wenn die Leistung ist wie in den letzten 6-8 Monaten, dann bin ich der Meinung, dass auch eine gute Europameisterschaft übrigens gespielt, bin ich der Meinung, dass Manuel nach dieser Saison ganz sicher noch das eine oder andere Jahr hat.
Und ich finde, es gibt zwei Spieler bei Bayern München, die eigentlich entscheiden können, wie lange sie spielen wollen. Ja. Das ist Manuel Neuer und Thomas Müller. Wenn die sagen, ich hätte noch gern einen Vertrag, dann würde ich als Bayern München dem einen Vertrag geben.
Aber Müller wird doch möglicherweise bald auf Vorstandsebene gebraucht, wie ich gelesen habe.
Wenn er das machen will, okay, dann kriegt er die Position. Aber das sind genau die zwei Spieler für mich, die den Verein so geprägt auch haben mit ihren Leistungen, mit ihrer Art, wie sie auch sind, dass die bei mir, wenn ich was zu sagen hätte beim FC Bayern, die könnten entscheiden, wie lange sie spielen wollen.
So ehrlich müssen wir jetzt sein. Also das Verhältnis von Thomas Müller und Ihnen galt jetzt nicht als gänzlich unbelastet. Es gab den berühmten Satz, wir beide haben damals das Interview geführt, dass Müller dann einen Platz im Team habe, wenn Not am Mann sei. Würden Sie aus heutiger Sicht den Umgang mit Müller anders gestalten oder anders formuliert? Kann man bei Bayern nur Erfolg haben, wenn man Müller letztlich hinter sich hat?
Na ja, erstmal muss man mir Folgendes dazu sagen. Also es ist so, als ich damals anfing in München, hatten wir die Situation, dass wir schon eine Mannschaft hatten, die ja umgebaut werden musste. Ne? Und das war ja auch eine Vorgabe, dass man schon den Generationswechsel vorantreibt. Also das heißt, die Situation dann damals mit Thomas, den Satz habe ich gesagt, nur leider dachte ich, ich bin im Deutschen sehr bewandert, aber war ich dann doch nicht. Also so war es ja dann auch nicht gemeint.
Darf ich aber mal eins dazu sagen? Leo kennt die Situation auch auf der anderen Seite des Mikros. Ja. Man versucht natürlich durch Fragen was rauszulocken. Natürlich. Und ich finde, man muss das Trainern auch an einem bestimmten Punkt zugestehen, dass mal was rausrutscht, was man vielleicht nicht immer sagen würde, weil letztlich sind das dann die Interviews, die auch eine gewisse Substanz haben.
Ich habe mich ganz einfach vertan. Also ich hatte gesagt, ich wollte damit aussagen, okay, ja, wenn es nicht laufen sollte, dann wird er mit Sicherheit kommen. Also er ist nicht der Notnagel gewesen. Das heißt, wenn gar keiner mehr da ist, dann spielt er. Das war mein Fehler, okay. Aber ich habe mit Thomas auch darüber gesprochen und der Thomas weiß ganz genau, wie die Situation war. Ich glaube, aus heutiger Sicht hätte Thomas damals sehr viel mehr spielen müssen. Aber wie ich vorhin schon auch sagte, also als ich damals ankam, hatten wir viele Spieler, einige Spieler, die dann eben schon etwas älter waren, wo man dann andere Pläne auch hatte. Und aus jetziger Sicht hätte ich das nicht mehr gemacht. Oder in Zukunft mache ich das nicht mehr.
Und aus jetziger Sicht schließen Sie sich der These von Markus Babbel an. Und Lothar hat das gestern auch geäußert, dass Müller noch mehr als die laufende Saison im Tank hat?
Absolut. Also Sie sagten ja selbst oder du, dass ich hatte mit Thomas nie ein Problem. Im Gegenteil, ich habe ihn sicherlich auch sehr viel besser gesehen als das, was er damals hatte. Nur er ist eine Identifikationsfigur. Er ist der FC Bayern München. Er ist wie Lothar, er ist wie Schweini, er ist wie Philipp Lahm, er ist wie Manuel Neuer, wie Olli Kahn. Das ist eben der FC Bayern München. Und der FC Bayern München macht sicherlich alles richtig, wenn sie den Thomas halten, aber dann darüber hinaus nach dem Fußball in den Club integrieren.
Ball auf Kane, nur Extraklasse gestern zum Beispiel.
Absolut.
Absolut. Und ich glaube ja auch selber, dass er weiß ja auch inzwischen, wo seine Rolle ist. Also ich glaube nicht mehr, anders als zu deiner Zeit, dass er noch erwartet, dass er immer alles
überwinden muss. Wobei, ist doch immer noch heiß ohne Ende.
Aber ich glaube trotzdem, dass es ihm aktuell leichter fällt, einmal auch draußen zu sitzen, als vielleicht noch.
Natürlich, aber dazu.
Nico vom Notnagel
spricht. Nur. Mein Fehler, ne? Also ich bin ein kleiner Ausländer, dann darf ich das. Nein, der Punkt ist ja der, damals kam natürlich auch noch James Rodriguez für 13 Millionen Leihe von Real Madrid nach Bayern München. Und du hast vorne Levi gehabt, ja? Du hast außen, hast einen Ribéry gehabt, du hast einen Kingsley gehabt, du hast einen Gnabry gehabt. Also die Position des Thomas ist dann die 10 gewesen, ja, und wir haben ja im 4-2-3-1 gespielt und dann kommt ein James Rodriguez für 13 Millionen mit einem Gehalt, wo du fast umfällst. Also es war schon auch dementsprechend ganz klar, was ich zu tun hatte. Ja, also da müssen wir.
Und da kann man ja noch ergänzen, wenn gestern Musiala spielen hätte können, wäre wahrscheinlich Müller nicht von Anfang an auf dem Platz gestanden. Ja, und diese Rolle weiß Thomas einzuschätzen. Aber ich habe auch gestern gesagt, ich sehe ihn noch ein Jahr länger, weil wenn du so einen hast wie Thomas Müller, dann passiert eben auch sowas wie vor dem 2:0. Solche Dinge, die der Abwehrspieler nicht sieht. Das macht kein anderer. Thomas ist irgendwas Besonderes. Sein Laufweg ist was Besonderes. Ja. Was er macht, das kannst du irgendwie
als Die ganze als Leidenschaft, Lothar. Ja? Alleine die Leidenschaft, mit der er Fußball spielt. Das ist ein
Coach auf dem Platz. Das ist unglaublich.
Und natürlich die Fans hat er auf seiner Seite. Und der Gegner hat natürlich riesen Respekt, wenn er drüben auf der anderen Seite Thomas Müller auftaucht.
Und für mich, er wirkt auch wieder richtig frisch. Das war mal nicht Phase, wo ich das Gefühl hatte, das ist, ja, das merkt man das Alter, ja, aber Vincent Kompany hat es scheinbar geschaffen.
Eigentlich nicht nur er.
Ich wollte gerade sagen, die ganze Mannschaft.
Die ganze Mannschaft ist meiner Meinung nach frisch und positiv. Davon,
ja. Frag mal Walter.
Er hat ja auch diese intrinsische Motivation. Ich glaube, das gilt für ganz, ganz viele Spieler im Kader, dieses letzte Jahr einfach vergessen zu machen. Natürlich. Und es mag ein banales Beispiel sein, aber als er vor der Saison diesen Post tätigte nach dem Fitnesstest, der Onkel ist so sinngemäß, ist frischer als viele denken, da hast du schon gemerkt, der will. Ja, und nochmal unbedingt. Und da geht es, glaube ich, ganz, ganz vielen im Kader so.
Ist doch ganz klar, auch wenn du wie Müller über so viele Jahre diese Erfolge hast und nach der 8., 9. Meisterschaft auch noch die 10. und die 11. willst, dann musst du einfach diese Grundhaltung haben. Das geht ja gar nicht anders. Und wir haben jetzt das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass Müller auch gespielt wird als möglicher Mann dann im Management jetzt in 2 Jahren in wann auch immer. Karl-Heinz Rummenigge hat das im Kicker gesagt, das darf den Bayern eigentlich nicht durch die Lappen gehen. In der Bild hat Walter Straden heute geschrieben, Müller müsse sofort sozusagen in eine führende Rolle am Schreibtisch. Gewagte These, aber wir werden das... und das hängt alles damit zusammen, dass es gestern Vorwürfe im Manager-Magazin gab gegen Christian Dresen, den CEO, die schon einige Jahre zurückliegen. Da geht es darum, dass er eine Mitarbeiterin beschimpft und mit einer Zeitschrift beworfen haben soll, alles im Konjunktiv. Er hat sich selber noch nicht dazu geäußert. Im Verein war das wohl nach dem, was man mitbekommen hat, bekannt, ist besprochen worden. Jetzt ist es halt öffentlich geworden. Und Max Eberl, den haben wir gestern dazu befragt.
Ich habe damit jetzt nicht gerechnet, weil ich die Vorfälle auch nicht kenne, weil die schon weit zurückliegen. Ich kann nur an einem Punkt sagen, dass wir im Vorstand, ob Michael Diederich und Jan-Christian Dresen, sehr, sehr intensiv jeden Tag für Bayern München arbeiten, um erfolgreich zu sein. Das ist das, was ich zu dieser These, Hypothese, was auch immer da im Raum steht, sagen kann. Alles andere, wie gesagt, interessiert mich auch nicht wirklich. Ich will, dass wir in Bayern München erfolgreich sind und das will Jan und Michael auch nicht anders.
Aber wie groß war das Thema heute bei den hohen Herren oben auf der Tribüne? Denn Sie sind lang genug dabei, um zu wissen, dass das ein Thema auch in den kommenden Tagen sein wird.
Wir haben drüber gesprochen, die Herren haben drüber gesprochen und damit ist die Sache für mich auch aus der Welt.
Da ist Jan-Christian Dresen, der sich wie gesagt bisher nicht dazu geäußert hat. Herbert Heiner, der Präsident, hat heute bei den Kollegen von Bild TV sinngemäß gesagt, dass die Bayern über interne Vorgänge sich nicht äußern wollten. Und jetzt hören wir uns dann gleich mal auch noch Thomas Müller an, der insgesamt, wie gesagt, von Karl-Heinz Rummenigge, aber nicht nur von ihm, für prädestiniert gehalten wird, einen Job auf Management-Ebene anzutreten. Und durch die aktuellen Entwicklungen ist da noch ein bisschen Drive reingekommen. Wir haben gestern Thomas Müller auch danach befragt.
Karl-Heinz Rummenigge hat im Kicker am Donnerstag gesagt, Thomas Müller wäre jemand, an dem die Bayern nicht vorbeigehen dürfen. Aber wichtig wäre natürlich zu wissen, hat er überhaupt den Willen für eine zweite Karriere? Ich weiß, Sie denken noch als Spieler. Dennoch, könnten Sie sich das eines fernen oder nahen Tages vorstellen?
Das ist tatsächlich eine hochinteressante Frage nach einem sehr guten Ligaspiel gegen Top-Konkurrenten hier im, was haben wir, Oktober.
Ja, aber uninteressant ist sie nicht.
Können wir später nochmal stellen, die Frage. Aktuell bin ich Spieler und es reicht sogar noch für 90 Minuten. Also in diesem Sinne.
Aber Sie wissen, dass Sie für so etwas in Frage kommen, sonst wird Sie auch Karl-Heinz Rummenigge nicht ansprechen.
Ja, ich kann verstehen, was er meint. Aber das ist natürlich sowas von Zukunftsmusik. Die Band spielt noch nicht.
Sehr schön. Ne?
Oder die Platte ist noch nicht aufgelegt.
Genau. Wenn er sagt, in diesem Sinne, dann weiß man eigentlich schon, eigentlich ist jetzt die Zeit, Danke zu sagen. Ne?
Ja. Also hätte er das Potenzial.
Darf ich ausholen?
Ja?
Ja.
Also, nicht ewig, aber ja.
Dass er das Format hat, das steht doch völlig außer Frage. Er ist extrem intelligent, er hat eine unglaubliche Strahlkraft, er hat eine internationale Strahlkraft.
Rhetorik.
Und absolut Kommunikationsfähigkeit. Aber Fakt ist, und Stand heute würde ich sagen, er weiß ja selber noch nicht, ob er überhaupt noch weiter Fußball spielt. Ich gehe mal davon aus, ja, dass er das vorhat. dann ist es auch so, wenn wir jetzt von Kurzfristigkeit sprechen, du bist ja unglaublich nah an der Mannschaft, du musst Entscheidungen treffen, die betreffen Jungs, mit denen du noch in der Kabine sitzt täglich, ja, dann ist das Nächste, der FC Bayern hat über 1000 Mitarbeiter. Der ist reflektiert genug zu sagen, ein Leistungskurs Mathe, den er hatte, und 15 Jahre Profikarriere alleine werden nicht ausschlaggebend sein dafür, dass ich so ein Unternehmen führen kann. Und also kurzfristig kann ich mir das auf gar keinen vorstellen. Ich glaube, dass er Abstand braucht erstmal, wenn es dann mal vorbei ist. Was brauchst du? Was fehlt dir? Was willst du? Du sortierst dich und also
machst du auch nicht aus dem Stand, ne? Mal so eben dann da irgendwie die Geschicke zu übernehmen. Also
kurzfristig zu sagen, das halte ich schon für
sehr. Aber wie schätzt du denn das ernste Thema Jan-Christian Dresen ein, dessen Vertrag ausläuft? Es wird eine Aufsichtsratssitzung geben am 11. November, bei der eigentlich über seine Zukunft entschieden werden soll. Jetzt hört man, dass es gar nicht ausgeschlossen ist, dass die Bayern mit dem weitermachen. Wie schätzt du das im Moment ein?
Ich habe gestern Topspiel geguckt, natürlich.
Sehr gut.
Und ich bin total bei Lothar. Entscheidend, finde ich, ist ja oft, auch wenn man lange dabei ist, Patrick, dann ist ja oft nicht entscheidend, was geschrieben wird, sondern wann es geschrieben wird. Ne? Und es ist ja jetzt nichts da zu lesen gewesen, wo man sagt, das habe ich noch nie gehört. Ja, ob jetzt richtig oder nicht richtig.
Also in der Szene genau, ja, aber jetzt in der größeren Öffentlichkeit
vermutlich nein. Wenn du in München lebst beispielsweise, ja. Also da war jetzt nichts dabei, wo du gesagt hast, wow, das überrascht mich jetzt komplett. Ob es dann lanciert wurde, möchte ich mir nicht anmaßen, aber eins ist auch klar, und da sind wir wieder bei der Wirtschaft oder beim großen Wirtschaftsunternehmen, das ist natürlich ein Top-Job, den viele haben wollen. Und wenn es dann in die Richtung geht, jetzt ist dann soweit und es wird vergeben, dann wird jeder nochmal wahrscheinlich seine Chancen ausloten und vielleicht auch alles dafür tun, dass die Chancen einen Tick besser werden. Ich halte es beispielsweise nicht für ausgeschlossen, dass Karl-Heinz Rummenigge nochmal in Erscheinung tritt. Und
ins operative Geschäft zurückkehrt.
Halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber wie gesagt, ich fand es spannend, wann es jetzt aufgeploppt ist. Aber ich würde mir nie anmaßen wollen, zu sagen, woher es kommt. Und wer es lanciert.
Dann würde ich auch vorschlagen, dass wir das, wenn es dich auch nicht drängt, Lothar, dass wir da diesen Teil gar nicht intensiver besprechen, weil da müssen wir mutmaßen.
Ich habe gestern Ähnliches gesagt, Leo.
Aber was natürlich auffällt, ist, Lothar, dass die Bayern in der Nachfolge oder Nachnachfolge von Hoeneß und Rummenigge bis hierher noch keine wirklich zufriedenstellende Lösung gefunden haben, die völlig unantastbar ist. Soweit kann man, glaube ich, bei Dresen schon.
Deswegen sind sie ja da hinten noch beide zu sehen.
Ja.
Der Uli und der Kalle.
So.
Und natürlich sind da zwei ganz große erstmal von der Bildfläche ein bisschen verschwunden. Uli war ja im Tagesgeschäft dabei und hat dann Kalle eigentlich auch wieder mitgebracht. Und da sieht man, wie wichtig diese beiden nach wie vor für den FC Bayern sind.
Hältst du denn für möglich, dass das, was Leo eben angesprochen hat, Realität wird, dass nämlich Karl-Heinz Rummenigge, je nachdem, wie die Dinge sich weiterentwickeln, nochmal ins operative Tagesgeschäft zurückkehrt?
Ich glaube, das habe ich gestern auch schon gesagt.
Also das habe ich nicht gehört.
Auch. Also Karl-Heinz Rummenigge, an den sollte man da nicht vorbeigehen, wenn es irgendwie wirklich Neuerungen beim FC Bayern gibt. Ob er es machen will, ob ihn die Familie lässt, er ist ja extra so ein bisschen ausgeschieden von Bayern München, weil er eigentlich mehr mit der Familie zusammen sein möchte, mit Kindern, mit Enkelkindern, mehr Zeit für sich selbst hat. Aber Kalles Wort, und ich war letzte Woche in Katar, da habe ich mit den Nasser gesprochen, von Paris Saint-Germain. Kalles Wort hat international so einen Stellenwert, den sind sich viele hier in Deutschland gar nicht bewusst.
Also was ich so mitbekomme, ist, dass Rummenigge sich schon sehr intensiv wieder für das interessiert, was bei den Bayern passiert, weil man natürlich auch,
Herzensangelegenheit für ihn, ja. 40 Jahre, 50 Jahre Bayern München.
Ja.
Hat irgendwann angefangen, 1974, 75 oder so, plus minus.
76, glaube ich, ne?
Ja, oder?
Ist ja auch wurscht. Also 50, in den 70ern.
Also plus
75.
Minus.
Völlig richtig.
Ja, und der lebt hier in München. Ja, er ist bei Bayern München dabei. Er hat alles mitgemacht, hat Bayern München weltweit vertreten als Botschafter, als CEO, als alles. Also Karl-Heinz Rummenigge nicht nur als Spieler, sondern eben auch das, was er danach geleistet hat für den FC Bayern. Ich war viel mit dem FC Bayern unterwegs, unter anderem Nico auch als Trainer damals in Amerika begleitet. Mit Hansi Flick, glaube ich, war das noch dabei, Robert war dabei. Und Karl-Heinz hat da den FC Bayern nach außen hin positioniert, wo ich gedacht habe, das schafft kein Politiker in Deutschland.
Auf der anderen Seite, Markus, ist es natürlich so, dass die Bayern eigentlich mal auch eine wirklich zukunftsfähige Lösung brauchen. Das könnte auch Dresen sein. Das ist, wie gesagt, nicht ganz ausgeschlossen. Aber diese Strahlkraft von Rummenigge, von Hoeneß, bei allem Respekt, geht da nicht von aus. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, es ist halt sehr schwierig, wenn diese beiden Großköpfe dann immer im Hintergrund sind.
Es ist wahrlich.
Wie löst man das?
Schwierig. Im Moment habe ich das Gefühl, ja, ist nicht derjenige, wo du alle sagen würden, wow, das ist mal so ein Top-Coup, so wie jetzt Red Bull mit Jürgen Klopp, wo dann alle sagen, wow, was war denn das für ein großartiger
Schachzug? Bis auf die Mainzer Fans gestern oder Teile der Mainzer Fans.
Aber das hat man ja gedacht bei Oliver Kahn. Bei Oliver Kahn war es ja so ein bisschen... Ja,
aber wenn man auch Kalle Rummenigge, der ist ja nicht gekommen und war sofort der starke Mann da drin. Das war Uli Hoeneß, ja. Und er hat ihn mit reingeholt und er hat sich das alles angeschaut,
Franz
hat gelernt.
Franz Beckenbauer war damals noch
da. Franz Beckenbauer war noch Präsident.
Genau.
Also er konnte auch lernen und sich vieles abschauen. Und dann hat er einfach eine Qualität bekommen, die dem FC Bayern unfassbar gut getan hat. Und ich glaube auch, und jetzt stellt euch mal vor, mit Kalle Rummenigge als CEO, mit Max Eberl, mit Christoph Freund, also das wäre dann schon, was die sportliche Kompetenz anbetrifft, großartig.
Wäre das denn für Eberl?
Glaube ich schon, weil du kannst mit Kalle Rummenigge natürlich schon auch sehr gut diskutieren. Ja,
würde Eberl das nicht in gewisser Form als Beschneidung seiner Kompetenzen interpretieren?
Nein, weil er ja auch weiß, er spricht mit einem auf Augenhöhe. Ja. Kalle Rummenigge war ein Weltklasse-Spieler, also der weiß, vom was er spricht. Und ich glaube, dass dieser Austausch auch einem Max Eberl gut tun könnte.
Das ist genau der Punkt. Also ich glaube auch, in der jetzigen Zeit gibt man den Leuten jetzt auch gar nicht die Möglichkeit, so zu wachsen. Der Uli hat damals aufhören müssen, weil er verletzt war, hatte dann, glaube ich, den Schwan als Ziehvater. Das heißt, er konnte in einer etwas ruhigeren Zeit sich entwickeln und hat den Club so aufgebaut. Also der FC Bayern München ist ja nun letzten Endes Uli Hoeneß, das muss man ja ganz klar sagen. Also der Uli hat alles aufgebaut, hat dann eben die richtigen Schachzüge gezogen, auch mit Kalle und wer da nicht dabei war. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man jemanden findet, denn wenn jetzt der Jan Dresen es nicht sein sollte, der dann auch die nötige Zeit bekommt und der dann auch mit Max auf Augenhöhe spricht, vielleicht selber auch ein Fußballer war, mit Olli hat man es versucht, aber es gibt ja sicherlich auch noch den einen oder anderen, den wir schon erwähnt haben hier, der beim FC Bayern schon Großartiges geleistet hat, by the way, du auch. Ne? Das heißt, das sind so Sachen, die muss man ranholen und ich glaube schon, dass, klar, das ist ein Wirtschaftsunternehmen, das müssen auch die Leute führen, die auch Ahnung haben, aber vielleicht nicht ganz oben, vielleicht eben...
Also Bayern ist ein Club, wo die großen Stars von früher immer eine wichtige Rolle spielen müssen.
Natürlich.
Das ist deine Meinung?
Das ist meine Meinung und die Vergangenheit hat es ja auch gezeigt, dass das über Jahrzehnte gut war. Also das, was jetzt der FC Bayern München ist sicherlich sind es die Spieler gewesen und das ist dann eben mit dem Uli, dann darüber hinaus jetzt in den letzten Jahren dann auch der Kalle. Ne?
Wie war das denn für dich als Trainer damals? War die Führung für dich eine entscheidende Komponente? Anders formuliert, wenn es da Unruhe gab, hat das doch irgendwelche Auswirkungen gehabt nach unten auf dem Platz?
Naja, für mich ist als Trainer ist es wichtig, dass man die Unterstützung von oben hat. Denn wir waren alle Spieler, ja, und wir wissen ganz genau, wie Spieler sein können, wenn sie nicht spielen. Also um einen Erfolg zu haben, glaube ich, muss man dem Trainer die nötige Rückendeckung geben, auch in schwierigen Situationen. Also für mich persönlich, glaube ich, ist wichtig, dass man nicht immer jede Tür aufmacht, ja, weil es gibt immer unzufriedene Spieler und je besser der Club ist, desto mehr unzufriedene Spieler gibt es, weil es einfach auch Top-Spieler sind, ja, und deswegen muss man die Spieler auch irgendwo doch im Zaum halten, weil dann sind die Berater da, dann sind die sozialen Medien da und dann sind die offenen Türen da. Und dann untergräbt man im Grunde genommen auch irgendwo die Autorität eines Trainers. Und das ist im Moment, muss ich sagen, fällt mir auf, hier jetzt im Moment bei Vincent.
Inwiefern?
Dass er im Moment totale Ruhe hat, dass der Max derjenige ist, der mehr in der Öffentlichkeit ist, der ihm so ein bisschen die Arbeit abnimmt, der ihn irgendwo auch abschirmt, ja, mit Christoph Freund. Und das gefällt mir. Und wenn man jetzt jemanden finden würde, ich glaube persönlich, dass Jan Dresen auch ein sehr guter ist. Also ich hatte mit ihm eine richtig klasse Zeit. Aber wenn man in der Zukunft mal dran denkt, dann glaube ich schon, dass man vielleicht in die Geschichte geht, Uli, Kalle, Max und XY. Ich weiß nicht, wer das sein könnte. Aber ich glaube, da gibt es schon in der Bayern-Historie genug Leute, die die Qualität hätten.
Glaubst du denn, dass Müller darüber nachdenkt, jetzt schon,
nein,
Zeit, die in 3, 4, 5 Jahren kommt? Oder ist er im Hier und Jetzt?
Ich glaube, das, was er gestern beim Interview gesagt hat, authentisch.
Ja, da denkt er nicht dran. Er will Fußball spielen, er hat Spaß und das zieht er jetzt durch. Weil wenn er sich jetzt mit was anderem beschäftigen würde, würde er sich nicht mehr so fokussieren auf das, wo ihm zurzeit so viel Spaß macht, nämlich mit dieser Mannschaft erfolgreich abzuschneiden.
Ja, mit Manuel Neuer. Manuel hört vielleicht früher auf.
Ja, aber es zeigt ja auch, dass der ist noch fit, der will noch nicht aufhören. Ja, das ist ein, warum weil wenn du merkst, es wird schwierig, ja, die Tage brauchen länger, um mich zu regenerieren, dann fangst du vielleicht an, darüber nachzudenken. Aber gestern, das war für mich aber ganz klar.
Und alle Spieler sagen auch immer, die schönste Zeit war die Zeit als Aktiver. Ihr habt selber gespielt.
Ich glaube, es ist auch viel leichter, im Alter bei Bayern München zu spielen, als in einem anderen Club. Weil hier hast du eine Fülle von Top-Spielern. Du hast bis 40 gespielt. Weil er gut war. Aber
ich habe ja viel laufen müssen.
So schaut es aus. So.
Und das ist meine Karriere kürzer.
Genau.
Und das ist weil ich nie für jemanden gelaufen bin.
Aber das ist ja genau der Punkt. Wenn du so viel Qualität, so viel Weltklasse-Spieler um dich herum hast, dann bist du einfach... Du kannst länger spielen, das fällt nicht ins Gewicht.
Weil der Ball läuft.
Ja, und weil die dich finden. Klar. Aber wenn du jetzt als Thomas Müller irgendeinen kleinen Abstiegsclub dir suchst, dann wird es schwierig für ihn. Ich muss
auch sagen, der ist ja auch körperlich super durchgekommen. Ne? Der
hat
ja so gut wie eine verletzungsfreie Karriere. Ne?
Also, ja, das ist richtig. Ja.
Hat er mit Sicherheit auch eine ganze Menge für getan. Also, wir halten fest, Manuel Neuer und Thomas Müller spielen noch auf unbestimmte Zeit weiter beim FC Bayern. Und wie die Thematik Führungsetage ausgeht, das werden wir in den kommenden Tagen bzw. Wochen erfahren, dann auch bei uns besprechen. Und gleich sprechen wir über die Aufregung in Leverkusen und über das Thema Videoschiedsrichter bzw. die Möglichkeit einer Challenge. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über das so hochinteressante Spiel Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt. Nico Kovac hat für Leverkusen gespielt, Frankfurt trainiert. Was ist die Frage, die dann kommen muss? Für wen schlug gestern dein Herz?
Das sind aber Fragen, man muss ja nicht alle Fragen beantworten.
Aber du verfolgst die Ex-Clubs
ja,
logischerweise.
Na, ich freue mich für alle Clubs, aber ich bin ganz ehrlich, ich hatte eine wunderschöne Zeit in Frankfurt und von daher hat gestern doch das Herz für die Frankfurter geschlagen.
Ah, sehen wir mal. Hat aber nicht gereicht, denn die Frankfurter verloren gestern Kai Dittmann unter ziemlich dramatischen Umständen in Leverkusen.
Erst ganz schwach, dann ganz stark. Victor Boniface entscheidet das Spitzenspiel zugunsten von Leverkusen. Es gab Strafstoß nach langer Review-Area-Prüfung durch Felix Brüch nach dem Foul von Ebimbe an Adli Boniface. Super schwach gegen Trapp. Kurze Zeit später musste Felix Brüch wieder raus. Foul von Andrich an Mamouche. Diesmal wieder Strafstoß, aber diesmal für Frankfurt. Und Mamouche zeigt, wie es geht. 124 km/h, sein 9. Saisontreffer. In einem absoluten Spitzenspiel war dann Leverkusen dran mit Adli Terrier und vor allen Dingen Andrich traumhaft herausgespielt. Unentschieden zur Pause. Nach dem Wechsel in der 60. kam Florian Wirtz, mit ihm neuer Schwung, und in der 74. Wirtz abgefälscht, Fehlertrapp und Victor Boniface mit dem 2:1. Leverkusen hatte dann Glück, dass Tah nach diesem Foul gegen Itikete keinen Strafstoß bekam. Es blieb beim 2:1 und Frankfurt verliert zum 11. Mal in Folge in Leverkusen.
Ja, und das war natürlich die Aufregerszene, die wir eben zum Ende gesehen haben. Jetzt einmal so in die Runde gefragt. Ist jeder der Meinung gewesen, dass das eigentlich Elfmeter hätte sein müssen? Also eine glasklare Fehlentscheidung hier nicht zu geben?
Ja, also das war für mich das klarste Foul von den zwei Elfmetern, die gegeben worden sind, die ich finde nicht hätten gepfiffen werden dürfen. Das war für mich ein klares Foul.
Bin dabei.
Schließ mich an.
Das Problem ist ja, es war nur ein leichter Rembler, aber in der Position, wo der Stürmer war, reicht dieser kleine Rembler im Endeffekt, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und deswegen war es eine Behinderung bei einer klaren Torschance.
Man sieht ja gerade, bevor Tah etwas hochgeht, ist er mit dem Arm dran. Und schon allein das reicht, um einen Spieler aus dem Gleichgewicht zu bringen, beziehungsweise...
Der steht ja gerade einen Meter in der Luft gefühlt, ne? Und dann bekommt er den Arm, dann langt das ja.
Wir haben jetzt gerade die Verletzung vom Pavlovic gesehen.
Ja.
Das heißt, das ist ein leichtes Unterlaufen und du kannst nicht mehr reagieren. Also für mich ist das zumindest eine VAR-Entscheidung. Da muss der VAR sagen, du pass auf, du hast es nicht gesehen, das kann passieren, aber geh bitte raus und schau es dir an. Und derjenige, der im Keller saß, hat meiner Meinung nach da den ersten Fehler begangen. Den zweiten.
Günther Perl war das.
Das war schlecht.
Ja, aber wenn der Schiedsrichter keine Mitteilung bekommt vom VAR, dann behält das, ist er ja immer noch bei seiner Wahrnehmung. Die Wahrnehmung war vielleicht anders, wie es wir jetzt gesehen haben. Und deswegen mache ich jetzt Felix nicht unbedingt den größten Vorwurf, sondern eben den zweiten, der den Einfluss oder den Einfluss nehmen kann, eben den Schiedsrichter Felix Brüch darauf aufmerksam zu machen, dass er sich diese Szene nochmal anschauen soll.
Aber das wir ist haben das Problem, ganz kurz, ganz kurz nur zur Erläuterung. Wir haben mit Felix Brüch Kontakt aufgenommen und er ist heute bei einem privaten Termin, deswegen äußert er sich nicht. Und heute im Doppelpass ist das Thema auch diskutiert worden. Und da kam zutage, dass Brüch selber einfach gesagt hat, das war meine Wahrnehmung. Es war der berühmte Graubereich, der in dem Fall sehr groß gewesen sein muss. Und deswegen sei Perl, so ist es von Knut Kircher, dem Schiedsrichterchef, da gestellt worden, nicht dazwischen gegangen, nur zur Erläuterung.
Ja, aber das ist mein Problem. Die Schiedsrichter verlassen sich zu sehr auf den VAR. Das ist mein Gefühl. Ich pfeife mal lieber nicht, weil wenn es jetzt ein grober Fehler ist, dann werde ich schon korrigiert. Und das, ich finde, das ist der Fehler. Der Schiedsrichter muss absolut das Spiel im Griff haben. Wenn er sagt, ich habe das nicht gesehen, dann bin ich damit fein. Aber jedes Mal darauf zu warten, ich mache mal lieber nichts, weil wenn es ein Fehler war, dann kommt aus dem Keller das Signal. Und das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise in meinen Augen.
Ich würde nach vorne gucken, weil bei der Szene, glaube ich, sind wir uns jetzt einig. Und ich glaube halt, und das ist ja, es geht um die Eingriffsschwelle. Und das ist ja, wenn du mal alle Entscheidungen durchgehst aus den letzten Wochen, ist das ja, Handspiel, lass mal zur Seite.
Sag mal ganz kurz, wie lange hast du gebraucht, um Didi gestern wieder runterzubringen?
Er hatte Puls, aber wir haben es hinbekommen. Nein, aber ich glaube, die Eingriffsschwelle ist ja der ganz große Streitpunkt. Und da war das Spiel gestern ja auch ein Paradebeispiel dafür, weil den ersten Elfer, den gibt er, also den pfeift Brüch. Ja? Und es geht ja nach wie vor um klare und offensichtliche Fehlentscheidung. Dann geht der VAR rein, er geht raus, guckt sich's an und gibt den Elfer trotzdem. Ja? Und dann hast du natürlich keine Stringenz, weil jeder sagt ja, Moment mal, am Schluss die Szene, was ist da? Also es gibt bezüglich der Eingriffsschwelle keine Stringenz. Und mein Vorschlag wäre, und ich weiß, es ist nicht am Ende die Komplettlösung, weil das Komplettpaket wird schwierig, es wird auch nicht alle Fehler reduzieren, aber um diese Eingriffsschwellenthematik zum Beispiel in den Griff zu bekommen, da würde eine Challenge helfen. Weil damit machst du es alternativlos und klar, sie kommt ausschließlich von der Seitenlinie. Ich weiß nicht, was ein Trainer dazu sagt, ja, will ich diese Verantwortung haben.
Nehmen wir doch das Beispiel.
Es gibt Sportarten, die machen das, ja. Und ich glaube, damit würdest du auf alle Fälle einen großen Punkt zumindest mal in den Diskussionen eliminieren. Nochmal, es wird sicherlich trotzdem dann diskutiert werden. Und
aber den wichtig, Punkt der Eingriffsschwelle würde man dadurch sozusagen abräumen, weil gestern hätte dann Eintracht Frankfurt sagen können, bitte guck dir das an.
Ja. Und ich würde zum Beispiel auch, wenn es denn eine Challenge geben würde, würde ich auch zum Beispiel nie, so wie es jetzt getestet wird, wieder den On-Field-Referee in die Pflicht nehmen, weil der ja ohnehin schon unter Druck steht und dann würde der wieder raus müssen, sondern ich würde einen übergeordneten, unparteiischen, sei es einen Videoassistenten, nenn ihn wie du willst, ein Videoassistententeam, die entscheiden das Ding und dann ist es durch. Ja, das wäre ein Ansatz, den ich zur Diskussion reinwerfen würde.
Hat sich aufgeklärt. Ja. Also ich glaube, gestern hatten wir drei brenzliche Entscheidungen. Der erste war für mich auch keiner. Wir waren schon Fußballer, Bimbe will den Ball wegschlagen, Adli packt den Fuß ein bisschen davor, eigentlich will er nur berührt werden, da kann nicht mehr passieren. Beim zweiten von Anrich, da steht der Omar sogar noch auf und will eigentlich weitermachen, dann gibt's sowas. Und bei der letzten Aktion, also ich glaube, der ganz große Knackpunkt ist, glaube ich, wer sitzt im Keller? Weil ich glaube, es sind zwar Schiedsrichter, die im Keller sitzen, ehemalige, aber trotzdem das Niveau des Pfeifens, also beziehungsweise die Auslegung eines Schiedsrichters oder eines anderen, ist unterschiedlich. Brüch hat gestern laufen lassen und den Günther Perl kenne ich auch noch aus der Bundesliga. Der hat nicht so viel laufen lassen. Das heißt, seine Wahrnehmung ist eine andere. Er würde sowas vielleicht eher abpfeifen als ein Brüch. Also um das irgendwo auf ein Niveau zu bringen, muss man schon auch zwei Schiedsrichter haben oder einen VAR, der genauso die Situation laufen lässt oder genauso abpfeift. Weil das, da da ist die Diskrepanz ist viel zu groß.
Das haben die Frankfurter übrigens, Markus Kröscher hat sich jetzt nochmal geäußert, auch bezogen auf das, was Kircher im Doppelpass gesagt hat. Kircher hat gesagt, für ihn sei das eben interpretationsfähig gewesen, deswegen soll die Entscheidung auf dem Feld gestärkt werden, deswegen sei das für ihn in Ordnung gewesen. Aber Eintracht Frankfurt sagt, ist das einfach zu uneinheitlich und so schade das dem Fußball. Und deswegen kommen wir eben wieder auf den Punkt, Lothar, also das eine ist, wenn man ganz radikal ist, sagt man weg damit, wir schaffen es ab. In der schwedischen Liga beispielsweise gibt es kein VR. Die sollen, so wie ich gelesen habe, ganz glücklich damit sein. Aber angenommen, man sagt, können wir nicht machen, wir leben in 2024, überlegen wir das mit dieser Challenge. Also Trainer, Bank hat die Möglichkeit zu sagen,
Trainerbank, es sollte dann schon einer.
Ja, wer auch immer, der Trainer.
Ich würde schon sagen, der Trainer soll dann so eine Karte hochhalten und sagen, ich nutze eine Challenge. Ja. Ich habe vielleicht 2 oder 3 im ganzen Spiel. Und wenn sie richtig ist, wie beim Tennis, dann behältst du diese Challenge. Wenn sie falsch ist, fällt sie weg beim nächsten Mal. Und ich glaube schon, dass man darüber diskutieren muss, weil so eine Szene wie gestern wäre zum Beispiel ein Fall für Dino Doppmüller in dem Fall gewesen, wenn es der Trainer entscheidet, dass er da sagt, hey, für mich ein klarer Elfmeter, diese Challenge werde ich nutzen.
Ja, aber dann geht der Schiri raus und sagt trotzdem nein.
Ja, dann hat er es zumindest angeschaut. Aber gestern hat er es ja, und da gebe ich ja Nico komplett recht. Ja, der eine Schiedsrichter lässt ein Spiel mehr laufen, der andere weniger. Also unterschiedliche Wahrnehmung von einem Foulspiel. Und der Berl hat früher vielleicht anders gepfiffen wie Felix Brüch jetzt. Von der ganzen Gestaltung, von der ganzen Ausrichtung her. International wird er sowieso auch anders gepfiffen wie national. Also von dieser Seite her ist es schon wichtig, dass wenn Schiedsrichter eigentlich für das Spiel verantwortlich sind, sowohl auf dem Platz auch beim VAR, dass die im Endeffekt ähnliche Wahrnehmung haben. Aber dann ist es ja auch nur ähnlich. 1:1 werden sie nie gleich denken.
Ganz kurz. Zum einen Felix Brüch, grundsätzlich ein hervorragender Schiedsrichter. Ne? Also wir reden jetzt über seine Entscheidungen gestern. Da ist nicht alles glücklich gelaufen, aber grundsätzlich Top-Mann. Nicht ohne Grund Bundesliga-Rekordschiedsrichter. Und Mara bringe ich jetzt noch mal ins Spiel. Mara, denn Knut Kircher zeigt sich durchaus offen dafür, dass die Challenge zumindest mal ausprobiert werden soll. Was sagt er?
Genau, er hat sich diesbezüglich geäußert, hat gesagt, wir als Schiedsrichter sind allem gegenüber aufgeschlossen, was dem Fußball gut tut. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Videosupport dem Fußball gut tut. Das also seine Aussage. Und die haben wir dann auch zum Anlass genommen und haben unsere Frage des Tages auf Instagram gestellt. Challenge statt VAR, wäre das eine sinnvolle Revolution? Und 79% der User sagen, ja, das macht Sinn. 21% sagen nein. Sie können natürlich auch noch weiter abstimmen auf X und in der Instagram-Story. Jetzt aber das Thema erstmal zurück in die Runde.
Dankeschön.
Auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Wenn du diesen einen Punkt abräumst, also wenn wir jetzt über faktische Entscheidungen sprechen, irgendwann wird der Chip im Ball oder die halbautomatisch wird kommen, da sind wir uns, denke ich, einig, ja? Dann ist das Thema abgeräumt. Und dann bist du ja schon mal weiter. Also ich glaube jetzt schon unterm Strich, ich bin gespannt, wie es die anderen hier sehen am Tisch, glaube ich schon, dass am Ende mehr richtige als falsche Entscheidungen getroffen werden. Da bin ich nach wie vor fest davon überzeugt. Die Art und Weise, darum geht's. Die musst du in den Griff bekommen. Und ich glaube, so könntest du zumindest einen riesen Diskussionspunkt, kannst du schon mal streichen, den zweiten irgendwann mit dem Chip im Ball. Weil, worum haben wir gesprochen an diesem Wochenende? Es war am Freitag in Dortmund die Situation. Wie gesagt, die kriegst du mit einer halbautomatischen Lösung weg oder mit einem Chip im Ball demnächst. Und der Rest ist eben genau dieses Thema. Und ich glaube, dass es helfen würde.
Aber warum willst du denn, dass es ein sozusagen wieder externer Schiedsrichter macht und nicht meinetwegen der sowieso auf dem Platz ist und der dann auch seine Spielleitung mit in die Bewertung einfließen lassen würde?
Ich finde es zum Beispiel, American Football, da hast du ja auch den Hauptschiedsrichter, wenn es irgendwie eine zweifelhafte Entscheidung gibt, geht der raus, die tragen den Monitor in der Hand da, der geht raus und entscheidet dann direkt.
Aber würdest du dann vielleicht sogar die Uhr anhalten? Heiliger Gral im Fußball?
Ja.
Nein, weiß ich nicht, aber zumindest, also ich bin da bei Patricks Meinung, der Schiedsrichter muss entscheiden, weil letzten Endes hat er es nicht gesehen, also er leitet ja das Spiel. Und dann haben wir wieder das Problem, da sitzt dann einer draußen, der vielleicht ein bisschen anders pfeift, ein bisschen softer, mehr laufen lässt, weniger laufen lässt. Aber wenn ich als Schiedsrichter eine Linie im Spiel habe, und das ist meine Linie über Jahre, dann entscheide ich, weil ich es nicht gesehen habe, ob das mein Fehler war oder eben nicht. Ne? Und das ist ja... Das denke ich mir, da geben wir ihm noch mal die zweite Chance. So übernimmt wieder ein anderer die Geschichte. Ich weiß nicht. Jetzt hat Perl gesagt, schau es dir noch mal an. Und da sagt der Felix, naja, weißt du was, ist trotzdem einer. Vielleicht war er sich dann zu stolz.
Perl hat es wohl nicht gesagt, sondern Brüch hat wohl aktiv...
Nee, beim ersten.
Ach so, ja, 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 okay.
Beim ersten.
Ja, ja. Und bei der anderen Szene, das muss man jetzt einfach mal so deutlich aussprechen, also wenn es ein Paradebeispiel gäbe für eine glasklare Entscheidung respektive Fehlerentscheidung, dann wäre es ja die gewesen. Also wenn wir jetzt 100 Leute fragen, wie viel würden sagen, den Elfer musst du nicht geben?
Da haben wir aber auch schon Bochum gegen Dortmund mal gehabt. Das wäre wär prozentual wahrscheinlich ähnlich gewesen.
Ja, und das ist doch dann am Ende auch das, was ärgerlich ist. Das, was auch gestern Didi gesagt hat, was viele Fußballfreunde sagen. Also der Fußball zahlt ja einen Preis dafür, dass es den Videoschiedsrichter gibt in Gestalt von Spielunterbrechungen und so weiter. Wenn dann aber solche Entscheidungen nicht mal überprüft werden, dann ist das einfach logisch, finde ich, schwer nachvollziehbar.
Ja, aber die Quintessenz ist ja dann schlussendlich, du musst die Top-Schiedsrichter in den Keller schicken.
Das wollen die aber nicht.
Ja, aber weil ich
und
bin ja dann
schlussendlich... Und ist ja die Frage, ob sie ihre Qualität dann dort ausspielen können oder ob sie nicht nur auf dem Platz mit allem, was dann dazugehört, ihre Top-Leistung erreichen. Ich weiß es nicht.
Ich sehe es vielleicht. Ich habe ein schlechtes Positionsspiel. Es spielt ein Spieler vor mir. Ich sehe es jetzt in dem Moment. Ich brauche dann die Hilfe aus dem Keller und ich kriege sie nicht. Und dadurch kommt ja die Entscheidung ja zustande. Ja? Weil wir sagen alle, wir haben alle Fußball gespielt. Das ist ein klarer Elfmeter. Und der Keller sagt aber, ey, schaust du nicht an, weil das brauchst du nicht, weil das war nichts. Es ist ja Wahnsinn. Also da braucht doch dann ein Schiedsrichter, der auf dem Feld steht, braucht doch dann die Hilfe. Weil so habe ich das auch verstanden, dass das ja auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte sei. Wenn eine grobe Fehlentscheidung da ist, soll er einspringen. Und gestern, das war eine grobe Fehlentscheidung. Und trotzdem gibt er kein Signal an Felix Brüch, dass er sich das anschaut. Und dann ist es für mich das falsche Element da. Weil dann kann ich auch sagen, okay, das ist ein Top-Schiedsrichter, aber der hat es jetzt mal nicht gesehen. So, dann brauche ich das Ganze ja auch nicht. Ja, das kostet einen Haufen Geld, dann lasse ich es halt weg, weil wir diskutieren mit den Fehlentscheidungen, was dann wahrscheinlich vermehrt auf, diskutieren wir genauso wie jetzt mit denen.
Ja, vielleicht sogar noch mehr. Ich könnte mir vorstellen, die Frankfurter sind nach Hause gefahren, hätten früher gesagt, ha, Mann, der Schiedsrichter hat daneben gelegen, aber gut, ja, sei es drum. Und jetzt denken sie, okay, dafür haben wir eigentlich diese elektronischen Hilfsmittel.
Da wirst du wahnsinnig.
So. Was interessant wäre, was hätten die Leverkusener gedacht gestern oder was haben sie gedacht? Ja, also das wäre mir auch ganz wichtig zu hören. Was hat Sabi gedacht?
Xavi hat gesagt, das war kein Foul.
War kein Foul.
Ich glaube, ja, die Leverkusen haben sinngemäß gesagt, also haben es versucht, irgendwie noch herzuleiten, warum es kein Foul war.
Wir haben dann Rolfes auf der Bank, ja. Wir haben dann Sabi auf der Bank, haben auch alle Fußball gespielt. Also ich glaube, unterm Strich, glaube ich, muss die Qualität, was das angeht,
nach oben. Genau. Ich habe gerade gedacht, wenn du das so einbringst, dann spielen wir doch gleich mal. Robert Andrich, der hat sich nämlich gestern geäußert.
Zu wenig für Sie?
Ja, auf jeden Fall. Also die Aussage zu mir war, wenn ich ihn bei Frankfurt gebe, dann muss ich ihn bei Leverkusen auch geben. So eine Aussage, die verstehe ich nicht. Also wenn du zu mir sagst, es ist ein Foul und du gibst deswegen den Elfmeter, dann bin ich damit fein, aber... Aufgrund dessen, dass du bei Frankfurt einen gegeben hast, dann bei uns dann zu geben, finde ich ein bisschen fraglich. Aber zum Glück haben wir es noch gedreht.
Gut, also viele Diskussionen nach dem Spiel und die mögliche Lösung, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, wäre eben diese Challenge. Zweimal eingreifen, dreimal eingreifen oder die Möglichkeit, die Challenge zu haben. Je nachdem, im Tennis ist es so, du hast eine weitere, wenn sich die als richtig erweist. Sowas in der Art.
Also es wird sicherlich nicht dann anschließend keine Diskussionen mehr geben. Ja. Also eine ganz klare Schwarz-Weiß-Trennung wirst du im Fußball nie bekommen. Also Zweikämpfe bleiben am Ende dann auch schon irgendwo noch Interpretationssache. Also oder es in manchen Situationen wird es einen Interpretationsspielraum geben. Aber ich glaube, dass es auf alle Fälle eine Möglichkeit wäre, es mal zu oder dass es gut wäre, es mal zu versuchen. Und so wie es jetzt ist, also schlimmer kann es ja nicht werden, ne, gefühlt.
Ja, und ein anderer Ansatz könnte ja auch sein, dass die Schiedsrichter in irgendeiner Form noch auf ein anderes Niveau kommen. Was wäre da eine Möglichkeit?
Ja, also ich habe in England weiß ich zum Beispiel, dass die Schiedsrichter und der Markus hat da gespielt, das sind alles Vollprofis. Das heißt also, kein Schiedsrichter macht irgendwie was noch nebenbei. Also ich war letztens zufälligerweise am Flughafen, habe da einen Schiedsrichter gespannt getroffen und da sagte mir einer macht noch 20 Stunden in der Woche seinen Job, was ja schön ist. Aber auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, beziehungsweise wo so viel Geld umgesetzt wird, wo es um Kleinigkeiten geht, wo es um Details geht, da erwarte ich mir, dass es in der Bundesliga genauso wie in England reine Profischiedsrichter gibt. Also die wirklich ihren Unterhalt durch Schießen verdienen. Das bedeutet...
Was wäre der inhaltliche Vorteil?
Ich glaube, dass diese Jungs dann tagtäglich sich nur fokussieren können auf Fußball. Das heißt, sie haben einen Analysten, jeder hat seinen eigenen Analysten. Das wird dann natürlich auch noch vom Verband gesteuert, wo man dann die jeweiligen Szenen eines Spieltages, vielleicht auch anderer Ligen, mit den Schiedsrichtern ausdiskutiert, damit sie auf ein anderes Niveau gehoben werden. Weil das Problem, was ich hier sehe, es sind zu viele Unterschiede. Der eine lässt laufen, der andere lässt nicht laufen. Und ich glaube, dass wenn man jetzt nach England schaut, Markus, du warst da, da lassen sie alle sehr viel mehr laufen. Das heißt, man kann sich auf etwas einstellen. Ich muss mich in der Bundesliga darauf einstellen, pfeift der Brich, pfeift der Gräfe, pfeift was weiß ich wer. So, und das kann nicht sein, weil ich will Woche für Woche mich darum kümmern müssen, okay, welche Taktik und nicht, okay, bei dem kannst du dich ein bisschen mehr fallen lassen, bei dem weniger fallen lassen. Deswegen glaube ich, brauchen wir hier mehr Geld für die Schiedsrichter. Ja, weil wenn sie ihren Job aufgeben, müssen sie dementsprechend auch leben können. Aber sie müssen Vollprofis werden, weil wir sind auch Vollprofis und wir leben 24/7 diesen Job.
Kannst du dem was abgewinnen?
Absolut. Einheitliche Linie wollen wir ja. Wollen wir ja eigentlich auch aus dem Keller und auf dem Platz sieht man, dass es nicht funktioniert. Aber umso mehr du Zeit dafür hast, deinen Job noch professioneller auszuführen, noch besser zu machen und dann eben alle in die gleiche Richtung zu lenken. Ich glaube schon, dass das ein Vorteil ist, weil du weißt heutzutage, welche Schiedsrichter lassen mehr laufen, vor allem die mehr international pfeifen, die lassen nur grundsätzlich auch mehr laufen, weil international lässt man einfach mehr laufen und so kann man die vielleicht zumindest annähernd näher aneinander bringen.
Und eins noch, wir spielen Bundesliga, erste, zweite, dritte. Das heißt, die es nicht schaffen, steigen ab. Und so muss es auch bei Schiedsrichtern sein. Das heißt, du hast eine ganz klare Linie. Das sind die Erstligaschiedsrichter, Zweitligaschiedsrichter und Drittligaschiedsrichter. Ich sehe es nicht ein, dass ein Erstligaschiedsrichter ein Spiel in der dritten Liga pfeifen muss. Ja, Hochsicherheitsrisikospieler, ja. Aber dann muss doch ein junger Schiedsrichter, muss doch dort sich zeigen. Erst wenn er sich dort zeigt, kann er dann höher gehen. Wir können doch nicht die besten Schiedsrichter irgendwo in die zweite oder dritte Liga schicken. Das finde ich, das gibt's nicht. Und vielleicht sollte man da auch mal drüber nachdenken.
Also viele konstruktive Ansätze. Und wenn man das Voting mal so zugrunde legt, dann scheint es ja wirklich auch Druck zu geben, sozusagen. Von der Basis. Wir werden das weiter begleiten bei Sky90 und sprechen gleich, Markus Babbel war auf der Insel, darüber, dass Thomas Tuchel dort Nationaltrainer wird. Bei Sky90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Fußballdebatte. Thomas Tuchel wird Nationaltrainer in England. Das ist schon eine große Nummer. Und man fragt sich natürlich, passt dieses Match besser als das Match Tuchel-Bayern? Mara Mones, wie sind die Reaktionen, Mara, auf der Insel vor allem?
Genau, wir haben uns die Pressestimmen angeschaut. The Mirror schreibt, das bedeutet, dass die Nationalmannschaft von einem Trainer des größten Rivalen Englands geleitet wird. Ein Deutscher übernimmt das Kommando in England. Außerdem Daily Mail, sie haben geschrieben, wir brauchen keinen Thomas Tuchel. England muss bis zum letzten Mann im Trikot Englisch sein. Unsere Community allerdings hat unter dem Breaking News Post relativ positiv reagiert. Ich traue ihm bei England ganz viel zu, sagt ein User und ein anderer schreibt, ich freue mich für ihn. Wenn wir Deutschen nicht Weltmeister werden, dann soll er es mit England schaffen.
Ja, und Harry Kane hat ja gestern auch gesagt, wir wollen den Titel holen. Markus, du hast auf der Insel gespielt in Liverpool unter anderem. Was macht das mit der englischen Fußballseele, dass er ein deutscher Nationaltrainer wird?
Also erstmal großartig für Thomas. Toller Job für ihn. Aber natürlich tut es dem Engländer erstmal weh, weil es zeigt ja, sie haben keinen, wo sie zutrauen, dieses Amt zu übernehmen. Und da haben sie auch mehr
zusammen,
Vertrauen.
Dass in der Premier League eben die Top-Clubs oft auf ausländische Trainer setzen.
Absolut. Sie haben da ein großes Problem. Es tut natürlich der englischen Seele weh, aber für Thomas natürlich ein grandioser Wurf, weil jetzt kann er natürlich aussuchen. Ja? Das, was er bei Bayern ein bisschen bemängelt hat, dass der Kader zu klein ist. Jetzt hat er 100 Spieler, wo er sich aussuchen kann. Und da wünsche ich ihm viel Glück.
Gibt es der Kader her, Weltmeister zu werden? Oder neigt man dazu, den etwas zu überschätzen?
Ja, eigentlich ja. Also ich sage jedes Mal vorweg, also wenn die Engländer dieses Mal keine Rolle spielen, dann glaube ich es nicht. Und selbst letztes oder dieses Jahr in Deutschland, grauenhafter Fußball, aber sie haben es ins Finale geschafft. Also sie haben eine brutale Qualität. Wenn er es schafft, es zum Laufen zu bringen, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass sie Weltmeister werden können.
Aber jetzt mal zugespitzt gefragt, Lothar, warum soll es bei England besser für ihn laufen als bei den Bayern?
Weil er vielleicht nicht im Tagesgeschäft dabei ist. Er kann aus den Spielern heraussuchen. Er kann sich die Holding Six holen. Von West Ham, von weiß ich woher, und von Fulham und von Arsenal etc. etc. Und ja, vielleicht ist es für ihn dann auch gut. Und als Nationaltrainer hast du ja deine 12, 13 Spiele im Jahr. Vielleicht auch nicht tagtäglich zusammen zu sein, sondern deine ganze Idee dann in diesen 3, 4 Tagen, wo du die Mannschaft dann im Endeffekt vorbereitest auf ein normales Länderspiel, dass er da diese ganze Energie reinsteckt, dass er auch gute Laune, für gute Laune sorgen muss. Und in England hat er natürlich aufgrund seines Champions League-Titels mit Chelsea einen großen Namen. Und die Spieler wollen natürlich auch. Und ich glaube, wenn er nicht den einen oder anderen Spieler sofort killt, und wenn er einen killt, dann lädt er ihn ja nicht mehr ein. Mhm. Und bei München hat er halt einige gekillt, dass die Atmosphäre nicht mehr gut war. Harry Kane, den Captain hat er hinter sich, was wichtig ist, was er braucht. Einen guten Torhüter. Und den haben die Engländer meiner Meinung nach nicht. Und deswegen klappt es vielleicht auch nicht ganz mit einem großen Titel. Oder er findet einen.
Nico, du warst selber auch Nationaltrainer in Kroatien. Warst Vereinstrainer, bist Vereinstrainer. Inwiefern muss Tuchel sich da umstellen?
Ja, Lothar hat es ja gesagt, also er hat ein ganz anderes Arbeiten, das heißt, das Tagtägliche ist nicht da, er kann sich jetzt wirklich um das große Ganze kümmern, er kann sehr viel reisen, er kann sich sehr viel Spiele anschauen, er kann mit den Leuten kommunizieren. Die Schwierigkeit ist nur, wenn du sie immer nur 10 Tage hast, ne? Was kann man dort so viel implementieren? Im Club kannst du dementsprechend sehr viel mehr. Wobei bei der Qualität der Spieler geht es sicherlich in erster Linie darum, Lothar, du warst auch Nationaltrainer, die Jungs bei Laune zu halten. Sie kommen aus anstrengenden Spielen, sie wollen dann auch mal ein bisschen Freizeit haben, sie wollen ein bisschen die Familie sehen. So, wenn du dann anfängst mit der Daumenschraube, dann wird es problematisch.
Bei Laune halten. Also weiß nicht, ob das die Paradedisziplin von Thomas Tuchel ist, aber mit bei allen Qualitäten, glaubst du, es passt?
Ja, Fakt ist auf alle Fälle, eins müssen die Engländer gelernt haben, Patriotismus auf der Trainerbank alleine war nicht die Lösung in den letzten Jahren. Und es haben auch nicht so viele Engländer, die Premier League gewonnen als Cheftrainer, um nicht zu sagen, seit Gründung glaube ich keiner. Ne? Ja. Also das, was du gesagt hast, ist ja zutreffend. Die Alternativen fehlen sicherlich auch. Ich finde, dass er ein super Trainer ist. Wir haben oft auch schon drüber gesprochen.
Finde ich auch.
Was ich total spannend finde, und da würde ich tatsächlich sogar gerne mal mit ihm drüber sprechen, er hat in Deutschland schon immer mit den Medien so ein Heckmeck gehabt und hat sich manchmal nicht wertgeschätzt gefühlt und zu scharf angegriffen.
Aber die sind in England harmlos.
Und ich wollte sagen, in England, also Carragher, Neville, Lineker, wie sie alle heißen, die sind jetzt nicht durch Milde bekannt. Aber scheinbar, er war ja da, scheinbar gefällt ihm das besser oder kann er mit dem Humor besser umgehen. Aber spannend auf alle Fälle, zwischen Ritterschlag und vom Hof gejagt, würde ich sagen, ist alles möglich.
Gut, also ich fand seine Interviews überwiegend großartig, absolut. Aber da kann man ganz unterschiedlichen Blick drauf haben. Auf alle Fälle super, super spannend und sehr spannend ist auch das. Yannick und Mirko, was sich wohl in der Bundesliga zugetragen hat, Wolfsburg gegen Werder, heißt die Partie. Was habt ihr vor?
Ihr habt noch nichts verraten, ergebnistechnisch.
Nein, oder? Wir haben noch nichts verraten.
Super, dann belassen wir es dabei. Also es ist echt viel passiert. 6 Tore, gab eine rote Karte, gab einen Platzverweis, gab eine sehr kuriose 5. gelbe Karte für Maxi Arnold. Der ist dann nächste Woche bei St. Pauli gesperrt. Also all das haben wir gleich. Und Mirko, du hast schon einen Tipp, wer als Gewinner vom Platz geht, oder?
Also es gibt auf jeden Fall einen Gewinner, das kann ich versprechen. Und der trägt auch grün-weiß.
Also wenn das nicht weiterhilft, dann weiß ich auch nicht, ey.
Okay, also zweimal grün-weiß gegeneinander und dann ein grün-weißer Gewinner.
Sachen löst doch nicht alles auf.
Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser Runde, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und verweise auf die XXL Highlights gleich mit Yannick und mit Mirko Slomka. Viel Spaß dabei.